Ich bin immer interviewt worden, wenn ich bei euch war. Aber ich nehme das mal als ein gutes Zeichen. Irgendwo ist das dann schon fast ein Heimspiel, wenn man jetzt wieder mal in Osnabrück ist. Ja, schön bei euch zu sein und auch gut, dass ich mich einklinken darf in die bestehende Predigtreihe mit dem so schönen Titel »Die sieben Perlen des Johannes«. Als ich den Titel hörte, musste ich so einen Moment überlegen, welcher Johannes und welche Perlen sind gemeint. Es geht um Johannes, den Apostel, und es geht um das Evangelium, um den so bedeutsamen Prolog aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Über den Anfang hat euer Pastor bereits gepredigt. Ich darf in dieser zweiten Predigt über diesen Begriff, am Anfang war das Wort, sprechen. Verbunden mit der Frage, wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Und dazu lese ich uns Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und 12 und 14. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ich bete noch einmal. Und so danke ich dir, Herr, für diesen Sonntagmorgen, für diesen zweiten Advent. Danke für die herrlichen Lieder, für Gemeinde, für deine Kirche. Danke für dein gutes Wort, auch an diesem Morgen wieder. Und ich bitte dich, öffne meinen Mund, dass er wirklich deinen Ruhm verkündigt. Danke dafür. Amen. Es kann nicht ausbleiben, dass es ein bisschen theologisch wird bei dem Thema, bei dieser Predigtreihe. Ich hoffe, ihr haltet das aus und bleibt bei mir. Aber es ist ja noch früh am Morgen, ihr seid alle ausgeschlafen, da ist die Chance groß. Wir sind mitten im Advent und werden daran erinnert, dass vor fast 2000 Jahren Jesus Christus geboren worden ist. Gott wird Mensch und wir haben endlich die Chance, Gott kennenzulernen. Das Wort wurde Fleisch, wie Luther übersetzt, etwas besser verständlich, das Wort wurde Mensch. Und so wird Jesus zu einer wandelnden Predigt, zum Wort Gottes, das uns inständig einlädt zu glauben, weil wir sonst verlorene Leute sind. Und wir haben es ja gerade gehört, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und darum geht es heute Morgen. Um die Frage, ob Jesus Platz hat in deinem Leben. Ob er dein Gott und dein Heiland ist. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, gab er Macht, Gottes Kinder zu heißen. Es war Ende des 19. Jahrhunderts, in der Biskaya war in einer stürmischen Nacht ein deutsches Schiff gesunken. Keiner aus der Besatzung überlebte das schreckliche Unglück, man fand nur einige Kleider der Matrosen und Offiziere. In einer Matrosenjacke steckte ein neues Testament mit folgender Eintragung. Markus Rottmann, 1864, das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen, das zweite Mal gelesen aus Angst um meine Seele, das dritte Mal und all die anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland. Auf dieses Wunder hoffe ich in diesem Gottesdienst, dass du in der Bibel, in Gottes Wort, dem begegnest, der für all das verantwortlich ist. Jesus, Gottes endgültiges Wort an uns. Gott sagt, ihr Lieben, das ist mein letztes Wort. Hört darauf. Liest man diese Verse, so erinnert man sich an einen anderen Text, der ganz vorne in der Bibel steht. Am Anfang war, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also da wählt der Apostel Johannes für seine Einleitung zum Evangelium die gleichen Worte, die ganz am Anfang der Bibel stehen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und nun Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Also ist durch dieses Wort, also durch Jesus alles gemacht. Wenn das so zu verstehen ist, dann lohnt es sich einmal mehr, über die Schöpfung nachzudenken. Ich tue das so gerne. Und ich mache das an diesem Morgen mal ein bisschen mit euch. 2006 bekamen die beiden Wissenschaftler George Smoot und John Cromwell Mather den Nobelpreis für Physik. Sie hatten grundlegende Messungen an der kosmischen Hintergrundstrahlung vorgenommen und waren zu dem Ergebnis gekommen, dass das Universum von Anfang an alle Naturgesetze in sich trug und die bis heute ihre absolute Gültigkeit bewahrt haben. Und ihre Entdeckung kommentierten sie mit der Feststellung: Für einen gläubigen Menschen ist es so, als blicke er in das Angesicht Gottes. Wenn wir nur einen Augenblick innehalten, uns Zeit nehmen, über alles ein wenig nachzudenken, dann ist ja die Frage überfällig: Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Gerade mit Blick auf die Schöpfung, gerade mit Blick auf dieses Erste am Anfang. Und dann in der Verbundenheit mit Johannes 1, dass eben Christus der ist, der auch da schon dabei war. Am Anfang war das Wort, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Folglich heißt es in einem uralten Lied aus der Bibel, in Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkünden seiner Hände Werk. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Das war eigentlich seit Urzeiten auch keine Frage. Bis zum Ende des Mittelalters wurde die Frage nach dem Ursprung der Welt, der Sterne, des Lebens eindeutig beantwortet. Diese Welt verdankt ihre Existenz einem Schöpfer. Dann kam die Neuzeit und wenn man vor 40 Jahren auf der Straße Menschen gefragt hätte, wann ist das Universum entstanden, dann wäre die meiste Antwort wohl gewesen, das Universum gab es schon immer und Gott gibt es nicht. Interessanterweise schon 1929 hatte der Astronom Edwin Hubble, nachdem auch dieses berühmte Weltraumteleskop benannt ist, die These aufgestellt, dass das Universum einen Anfang hat und sich permanent ausdehnt. Dabei verläuft alles nach der Maßgabe der Naturgesetze. Bestimmte Bedingungen müssen erfüllt sein, sonst gäbe es weder das Universum noch die Erde noch Leben auf der Erde. Und wer immer sich damit näher beschäftigt, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Ich kann euch das nur empfehlen, euch da mal mit zu beschäftigen. Wenn es zum Beispiel um die Frage geht, welche Fehlerquote verkraftet das Universum? Wie groß darf die Abweichung sein? Die Physik sagt, stell eine Euromünze ans Ende des Universums in 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung. Eine Entfernung, die wir uns nicht vorstellen können. Das Licht liegt in einer Sekunde 300.000 Kilometer zurück. Mal 60, mal 24, mal 365, mal 12 Milliarden. Die Mathematiker haben jetzt alle mitgerechnet, danke. Und jetzt stellt euch Folgendes vor. Stell ans Ende des Universums eine Euromünze und versuche sie von der Erde aus zu treffen. Wenn du sie triffst, bewegst du dich innerhalb der Fehlertoleranz, die das Universum in seinem Werden und Vergehen zulässt. Also so genau muss alles ineinander spielen, damit es ist, so wie es ist. Das Universum verträgt keine großen Toleranzen. Das kann man sich nicht vorstellen und es gilt ja auch für unsere Erde. Die Sonne muss genau da stehen, wo sie steht. Und wehe, sie stände nicht dort. David beschreibt das in einem Lied so, Psalm 19, 5 bis 7. Er hat der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen ihre Bahn. Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. In einer Sekunde gibt die Sonne so viel Energie ab, wie die gesamte Menschheit in 100.000 Jahren benötigt. und das Magnetfeld der Erde und die Atmosphäre sorgen dafür, dass wir davon die richtige, wohltuende Dosis dieser Energie abbekommen. In diesem Sommer war es ein bisschen mehr, aber vielleicht wird der nächste wieder ein bisschen weniger. Der Neigungswinkel der Erde beträgt 23 Grad zur Sonne. Stände die Erde senkrecht, wäre es an den Polen zu kalt und am Äquator zu warm für menschliches Leben. Der Mond mit seiner Schwerkraft sorgt dafür, dass die Erde bei ihrer Rotation in diesem Winkel nicht anfängt zu taumeln. Also, ihr Lieben, die unglaubliche Feinabstimmung, die die Erde ermöglicht, weist auf jemanden hin, der das so fein abgestimmt hat. Die Ordnung im Universum deutet auf den hin, der alles geordnet hat. Am Anfang war das Wort. Und alles ist durch dasselbe gemacht. Inzwischen ist es eine deutliche Mehrheit der Physiker, die davon überzeugt ist, dass es hinter dem Universum eine ordnende Macht geben muss. Das ist noch nicht immer der Glaube an einen persönlichen Gott, aber dass es kein Zufall sein kann, davon sind Physiker in der Mehrzahl überzeugt. Das Prinzip Zufall ist einfach keine akzeptable Erklärungsmöglichkeit mehr. Deshalb noch einmal, zu Recht die Frage, die über diesem Gottesdienst steht. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Ich kann es nicht. Aber wie ist es mit dir? Schlagen wir das uralte Buch auf, in dem Gott nachdrücklich beschrieben hat, dass er es ist, der diese Erde geschaffen hat. Und vielleicht ist es der wichtigste Satz in der Bibel überhaupt, der ganz am Anfang steht, gleich der allererste. 1. Mose 1, Vers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der Schöpfer und hat mit dem Universum und der Erde so ein einzigartiges Szenario geschaffen. Er hat das Leben ermöglicht und Menschen erschaffen. Er hat uns viel Freiheit eingeräumt, so viel Freiheit, dass wir über diese Welt herrschen und uns entscheiden können. Er lässt uns entscheiden, ob wir ihm vertrauen oder ob wir es lassen. Ob wir uns ihm unterordnen oder ob wir es vorziehen, unser eigener Herr zu sein. Dann allerdings ohne jede Hoffnung auf Ewigkeit. Er zwingt uns zu gar nichts, sondern er lädt uns in seiner unerschütterlichen Liebe immer wieder ein und sagt, kommt her, Menschenkinder. Was ihn kennzeichnet, ist seine Liebe und seine Bereitschaft, uns zu vergeben, immer und immer wieder. Und er wird nicht müde, uns einzuladen. Er hat uns Menschen mit Fähigkeiten ausgestattet, die uns von der Tierwelt grundsätzlich unterscheiden. Er hat uns die Freiheit eingeräumt, Ja und Nein zu sagen, mit allen damit verbundenen Konsequenzen für diese Welt. Und die Bibel stellt fest, was in der Astrophysik wohl immer mehr die Runde macht, Römer 1, 19 und 20, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt. Die unglaubliche Feinabstimmung, die nötig ist, damit wir auf diesem Planeten leben können, ist entweder ein unglaublicher Zufall oder Plan und Werk eines intelligenten Schöpfers, wenn man sie wahrnimmt. Und hier liegt das Problem. Wo haben wir überhaupt noch einen Blick für die Wunder der Schöpfung? Wie selbstverständlich nehmen wir die Ressourcen dieser Welt und nehmen gar nicht mehr wahr, welche Wunder uns umgeben. Der norwegische Autor Justin Gaarder schreibt in einem seiner Bücher, aber es gibt Mädchen, die vor lauter Wimperntusche diesen Weltraum nicht sehen können. Und es gibt auch Jungen, die vor lauter Fußball keinen Blick über den Horizont werfen können. Es besteht ein ziemlicher Unterschied zwischen einem Schminkspiegel und einem brauchbaren Teleskop. Es ist ja wohl so, dass Gott uns nicht zwingt zu glauben. Liebe kann nur aus Vertrauen erwachsen, aus einer freien Entscheidung. kann nur aus der Bereitschaft erwachsen, ich will diesem Gott vertrauen und ihm mein Leben anvertrauen. Aber seine Schöpfung ist ein unübersehbares Plakat, eine Einladung, die uns immer und immer wieder auffordert zu glauben. Und wer das wagt, dem bleibt nur Anbetung. Der ist begeistert von Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal packt es mich, wenn ich so mit bewussten Augen auch des Glaubens Schöpfung wahrnehme. Es ist ein paar Jahre her, wir waren nach vielen Stunden Fahrt an unserem Ziel angekommen, einem Ferienhaus an der Ostsee. Und dann war alles ausgepackt und es war fast dunkel und ich bin nochmal zum Strand gegangen. Es regnete ein wenig und es war ganz still. Und dann stand ich ganz allein neben dem Schilfgras dort am Wasser. Und seltsam, ich werde diesen Augenblick nie vergessen. Die Schönheit der Schöpfung war in dem Moment so überwältigend, dass mir die Tränen kamen und ich nur stammeln konnte: Danke, du großer Gott. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Momente, da ist die Schönheit eines Augenblicks so intensiv, dass es fast wehtut. Die französische Philosophin Simone Weil hat einmal gesagt, dass es zwei Dinge gibt, die das menschliche Herz durchdringen können. Und das sind Schönheit und Not. Und ich glaube, sie hat recht. Warum sage ich das alles? Warum ist mir das so wichtig? Ich möchte denen unter uns, die diesen Gott noch nicht persönlich kennen, ich möchte ihnen so Mut machen zu glauben, Gott zu glauben, aufs Wort zu glauben. Es kann doch nichts Schlimmeres in unserem Leben passieren, als den nicht zu kennen, dem wir das alles verdanken, der alles gemacht hat, der uns unendlich liebt und der einen ewigen Plan für uns hat. Jesus, das menschgewordene Wort Gottes, ihn brauchen wir mehr als alles andere, damit wir Gott nicht verpassen. Durch Jesus hat Gott ein letztes Mal endgültig zu uns geredet. Hebräer 1, Verse 1 und 2. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Durch die Jahrtausende hat Gott geredet, auf unterschiedlichste Weise und nicht zuletzt durch die Wunder der Schöpfung. Das müsste eigentlich reichen, aber es reicht offensichtlich nicht. Also kommt Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort Gottes wird Mensch. Der Sohn Gottes kommt und es wird Licht. Ein zweites Mal und viel umfassender als in den ersten Tagen der Schöpfung. Aber was steht im Johannesprolog? Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Ich denke, es ist gut 100 Jahre her, da waren die Großen aus Wissenschaft, aus Politik, aus Kultur fest davon überzeugt, dass mit einem neuen Jahrhundert Frieden, Wohlstand und ein nie erreichter Grad an Zivilisation kommen würde. Gott war längst überflüssig geworden. Eine liberale Theologie sah in Gott, in dem Gott der Bibel, nur eine Märchengestalt aus grauer Vorzeit. Man war ja sowas von aufgeklärt und allwissend. Und dann kam das Jahr 1914 und unvorstellbares Grauen mit dem Ersten Weltkrieg. 9,3 Millionen Soldaten verloren damals ihr Leben. 21 Millionen wurden verwundet. 8 Millionen Zivilisten starben an den Folgen des Krieges. Danach war nichts mehr so, wie es früher war. Und es wurde nicht besser. 1933 kam die NSDAP an die Macht. Am 13. November 1938 in der Reichskristallnacht begann die systematische Ausrottung der Juden in Deutschland und später in den besetzten Gebieten. 6 Millionen Juden wurden im Laufe der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten ermordet. Durch den Zweiten Weltkrieg verloren 56 Millionen Menschen ihr Leben. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Aber wie treffend beschreibt es dieses Lied, das wir in den 80er Jahren so oft gesungen haben. Die Bindung an Gott bringt Freiheit und Glück. Mit der Abkehr von ihm lässt du beides zurück. Und ich frage mich, wann begreifen wir es? Wann lernen wir aus der Geschichte? Wann kommt der Moment, wo wir Gott die Ehre geben und endlich aufhören, selbst Gott zu spielen? Denn es gibt einen Gott, aber du bist es nicht. Die kleinste Abweichung in den Kräften, die das Universum zusammenhalten, wäre unser Untergang. Das Verlassen der Wege Gottes bringt in Konsequenz nur Leid, Elend und schlussendlich den Tod. Aber es gibt einen anderen Weg. Und mit dem schließt der Psalm 19. Psalm 19, die Verse 12 und 13. Da heißt es dann plötzlich: Herr, ich gehöre dir. Wie gut, dass mich dein Gesetz vor falschen Wegen warnt. Wer sich an deine Gebote hält, wird reich belohnt. Wer aber kann erkennen, ob er nicht doch vom rechten Weg abkommt? Vergib mir die Sünden, die ich selbst nicht bemerkt habe. Verlassen wir für einen Augenblick das Alte Testament und schauen uns eine Geschichte im Neuen an. Jesus ist in einem letzten Sinne das ewige Wort Gottes. Er kommt auf diese Erde und predigt 3 Jahre lang überall im Land. Und wieder einmal ist er unterwegs und wird von einem jungen Mann angesprochen. Einer, der sich Gedanken gemacht hat und der eine richtig gute Frage stellt. Wenn mir jemand so eine Frage stellt, dann sage ich innerlich ganz deutlich Halleluja. Markus 10, 18. Guter Meister, was muss ich alles tun, um ganz sicher das ewige Leben zu bekommen? Da denke ich immer, wer so fragt, das ist die halbe Miete. Hier ist ein Mensch, der sich offensichtlich nicht mit dem zufrieden gibt, was so oberflächlich läuft, sondern der tiefer eindringt in die Geheimnisse, der mehr wissen will, der Gott kennenlernen will. Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Hier ist jemand, der es will, wissen will. Nun war dieser junge Mann ein reicher junger Mann mit einer ausgesprochen soliden religiösen Erziehung. Als er dann vor Jesus steht, passiert Folgendes. Markus 10, 21. Jesus sah ihn voll Liebe an. Eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht, und dann komm und folge mir nach. Jesus sah ihn voll Liebe an. Jesus hat diesen Mann angeschaut und ihm ins Herz geschaut, hat tiefer geblickt und hat seine ganze Sehnsucht und seine Aufrichtigkeit gesehen, aber sicherlich auch seine dunkle Seite und auch heimliche Bindung. Er hat die Abweichungen gesehen, die sich schlussendlich so verhängnisvoll auswirken. Wisst ihr, der junge Mann war nicht besser und nicht schlechter als wir alle. Und Jesus schaut ihn liebevoll an. Nicht verurteilend, nicht anklagend, nicht genervt. Und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich könnte hier nicht stehen und ich könnte nicht predigen, wenn ich das nicht ohne Vorbehalte so sagen dürfte. Jesus schaut dich liebevoll an. Jeden, der hier sitzt, ob du das glaubst oder nicht, das ändert daran überhaupt nichts. Jesus schaut dich liebevoll an. Der große Gott liebt dich. So sehr hat er diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er schaut dich nicht mit erhobenem Zeigefinger an. Nicht verurteilend, obwohl er alles weiß von dir. Aber er stellt dir die alles entscheidende Frage: Was hindert dich daran, mir nachzufolgen? Mal ehrlich. Warum schiebst du eine Entscheidung vor dich her und kommst nicht zu Potte? Christsein bedeutet genau das. Jesus, der Sohn Gottes, ist von dieser Stunde an der Herr meines Lebens. Nun bin ich mir ziemlich sicher, so gut kenne ich dann euch doch, dass fast alle, die in diesem Gottesdienst sitzen, dass die jetzt wissen, wovon ich rede, weil sie Jesus kennen, weil Gottes letztes Wort bei ihnen angekommen ist. Aber vielleicht gibt es auch ein paar Gottesdienstbesucher an diesem Morgen in dieser Gemeinde, die das so von sich nicht sagen können. Und sie, dich, würde ich so gerne fragen, was hindert dich daran, eine solche Entscheidung zu treffen? Weißt du, es geht nicht um Kirchenzugehörigkeit. Es geht nicht um neue Mitglieder in dieser Gemeinde. Es geht darum, dass du eine persönliche Beziehung hast zu Gott. Dass du Ja sagst zu dem, was Gott dir anbietet in Jesus Christus. Was hindert? Angst? Zweifel? Deine Zeit? Dein Verstand? Deine Freundschaften? Oder dunkle, böse Dinge? Dein Geld? Gibt es etwas in deinem Leben, was dich sagen lässt, ich kann mich nicht entscheiden. Der Preis, Jesus nachzufolgen, ist einfach zu hoch. Bei diesem jungen Mann war es das Geld. Und das, was Jesus von ihm fordert, war eine Zumutung. Er soll dich von seinem Reichtum trennen, wenn das der Grund ist, ohne Gott leben zu wollen. Und darum ging es. Es geht nicht darum, dass Gott grundsätzlich dagegen ist, dass uns Güter anvertraut sind. Nein. Aber in dem Moment, wo uns zum Beispiel Geld davon trennt, Gott wirklich kennenzulernen, sagt der gute Herr, gib's weg. Es lohnt sich nicht. Aber dazu war der Mann nicht bereit. Und er ging weg. Wie viele sind weggegangen, als sie begriffen haben, was es bedeutet, Christ zu werden? Ist das nicht zu viel verlangt? Wir merken, wie viel bequemer ein Christentum ist, das sich auf erbauliche Gottesdienste und kulturelle Ereignisse an hohen Festtagen beschränkt, aber mit meinem Alltag nichts zu tun hat. Wie viel bequemer ist dein Christsein, das durch humanitäre Hilfe mein soziales Gewissen beruhigt, aber mit meinen Heimlichkeiten mich in Ruhe lässt? Vielen wäre es lieber, wenn sie sich den Himmel verdienen könnten, Verdienste vorweisen könnten, die Beutel füllen, aber das Herz bleibt leer. Ist das, was Jesus hier fordert, nicht zu viel verlangt? Mir scheint manchmal, es ist unmöglich, dass jemand dazu bereit ist. Eigentlich kann niemand in den Himmel kommen, denn irgendwie hat jeder Mensch etwas, was ihm wichtiger ist, zumindest zur Zeit. Und das gibt man nicht auf. Wisst ihr, das Leben ohne Gott ist so attraktiv. Aber dann kommen Tage wie dieser, wo wir merken, es genügt nicht. Mir fehlt was. Mir fehlt das Wesentliche. Frieden in meinem Gewissen. Frieden mit Gott und den Menschen. Vergebung meiner Schuld. Ich komme mit dem, was in meinem Leben passiert ist, eigentlich gar nicht klar. Versöhnung mit anderen Menschen, manchmal direkt in der Familie. Und dann die Frage, was kommt nach dem Tod? Und wenn es einen Himmel gibt, wie komme ich dahin? Gibt es ewiges Leben bei Gott? Ist das wirklich eine Perspektive? Und dann gibt es Tage, wo wir zum Himmel aufblicken und trotz Fußball und Wimperntusche uns fragen, wo kommt das alles her? Wer bin ich und wo gehe ich hin? Wisst ihr, manchmal bin ich ganz mutlos. So viele Menschen in dieser, in unserer Stadt, in unserem Land, die nicht verstehen, dass sie ohne Gott verlorene Leute sind. So viele Menschen auch immer wieder, die in unseren Gottesdiensten mal reinschauen, aber nicht sagen können, dass sie Kinder Gottes sind. Was mir dann oft unmöglich erscheint, erfährt seine Korrektur durch Jesus selbst. Als der junge Mann weggeht, fragen die Jünger frustriert, wer dann denn überhaupt glauben wird. Die haben das genauso empfunden. Jesus, wenn das so schwer ist, wer soll denn dann überhaupt glauben? Und Jesus antwortet, Markus 10, 27, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Bei ihm gibt es kein Unmöglich. Und dann passieren immer wieder Wunder. Vor 3 Wochen war ich in der Matthäusgemeinde in Lüneburg. Dort habe ich am Ende der Predigt das getan, was ich auch heute tun werde. Ich habe die Möglichkeit gegeben, einen konkreten Schritt zu gehen. Jesus einzuladen, in das eigene Leben zu kommen. Das ist bei mir immer mit ganz viel Herzklopfen verbunden. Kann ich mich nicht dran gewöhnen. Es waren nicht so viele Besucher in diesem zweiten Gottesdienst. Die Lüneburger haben 2 Gottesdienste und um 10 und um 12. Und im zweiten war es für den Prediger doch schon ein bisschen bedrückend leer. Ich kannte nicht die Leute, die da sitzen, aber so ein volles Haus ist immer viel einfacher. Wenn du so jedem ins Angesicht schaust und dich dann noch fragst, hier evangelistisch predigen, wo soll das hinführen? Also es waren nicht so viele da. Aber ich habe dem verantwortlichen Pastor versprochen, ich werde die Gelegenheit geben, einen ersten Schritt zu tun. Und was ich gesagt habe, daran habe ich mich dann auch gehalten. Ich habe es also gemacht und nichts geschah. Und dann habe ich ein Gebet gesprochen und gesagt, wenn doch jemand da sein sollte, der sich jetzt nicht getraut hat, die Hand zu heben, dann kann er ja dennoch dieses Gebet in seinem Herzen mitsprechen. Gott hört das. Der Gottesdienst war zu Ende, kommt eine junge Frau auf mich zu. Groß sprechen konnte sie nicht, weil sie Tränen in den Augen hatte. Und dann sagte sie nur, ich habe mich nicht getraut, die Hand zu heben, aber ich will das. Ich will mich für Jesus entscheiden. Und dann haben wir noch gebetet und ich habe ihr Gottes Segen zugesprochen. Und dann hat sie gestrahlt durch alle Tränen hindurch, einfach nur gestrahlt. Und ich denke so, vielleicht strahlt ja auch nach diesem Gottesdienst jemand. Jemand, der nun auch sagen kann, was heute das Thema war oder ist. Wie könnte ich sagen, es gibt keinen Gott? Jemand, der Gott kennenlernen und mit ihm leben will. Jemand, der jetzt versteht, warum Jesus das Wort Gottes ist und nachvollziehen kann, was dieser Matrose einst in sein Tagebuch geschrieben hat. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen aus Angst um meine Seele. Das dritte Mal und all die anderen Male gelesen aus Liebe zu meinem Heiland. Dazu lade ich ein. Wir werden jetzt ein wunderschönes Video sehen, das uns noch mal staunen lässt über die Schöpfung. Und danach werde ich beten und die Möglichkeit geben, so einen ersten Schritt zu tun. Ich mache das gerne so, dass während wir stille sind, während wir beten, ich frage, ist jemand da, der so einen ersten Schritt tun möchte? Dann hebt die Hand. Das ist mit ganz viel Zittern verbunden. Ein lieber Freund aus meinem Hauskreis hat gesagt, der vor kurzem Christ geworden ist, Klaus, ich weiß nicht, was mit mir passiert war. Ich saß da auf dem Stuhl und ich wollte nicht die Hand heben, aber auf einmal war sie oben. Und es ist gut so. Und ich freue mich, ein Christ zu sein. Nun, die Hand heben, das macht's nicht, sondern das, was in deinem Herzen passiert. Aber dabei will ich dir gerne Hilfe sein. Schauen wir uns das Video an und dann beten wir noch miteinander.